Hallo und herzlich willkommen zurück bei Welt der Gesundheit.tv. Ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid. Wir sprechen heute mal das Thema Ärzte an. Welche Situation herrscht hier heute in Deutschland und unter welchem Druck müssen denn unsere Ärzte heute noch funktionieren? Dafür habe ich Lothar Hirneisen bei mir. Hallo.
Hallo, ebenfalls. Freut mich.
Wie gut sind wir denn in Deutschland aufgestellt? Das Thema Ärztemangel wird ja immer größer.
Ja. Ich sage mal so, wir sind auf einer Seite in einer glücklichen Situation, weil wir überhaupt in Deutschland sehr gute Gesetze haben, dass Ärzte, also das, was sie machen wollen, in der Regel sehr, sehr oft machen dürfen. Es wird zwar nicht bezahlt, wie in anderen Ländern vielleicht, aber man darf in Deutschland als Arzt relativ viel machen gegenüber anderen Ländern wie Frankreich, Italien oder so. Also das ist zuerst mal das Gute. Das Katastrophale ist, dass natürlich schon an der Universität heute im Grunde genommen Pharmafirmen mitbestimmen, nicht allein bestimmen, aber mitbestimmen, was überhaupt unterrichtet wird an der Universität. Und man muss auch noch einen weiteren Schritt denken, wie wird man eigentlich Professor in Deutschland? Also was muss man tun, um eine Professur an einer Universität zu bekommen? Da kann man natürlich nichts Alternatives sagen, da kann man nichts außerhalb des Mainstreams sagen. Man muss sich an ganz bestimmte Regeln halten, ganz bestimmte Arten von Publikationen publizieren. Und nur so kann man eine Professur bekommen, ja. Und das wiederum ist unglaublich negativ, was da in Deutschland passiert, ja. Weil ganz einfach die Kontrolle nicht an dem, was Patienten brauchen, sondern die Kontrolle, was unterrichtet wird, bestimmen einfach Krankenkassen, Professoren, die von Pharmafirmen Geld bekommen und Regierungen. Und was sind Regierungen? Regierungen sind auch Parteien, die Parteienspenden annehmen, ja. Also es ist zu viel Einfluss von außen, der bestimmt, was eigentlich an einer Universität in Deutschland halt unterrichtet werden darf, soll oder kann.
Wenn ich nochmal auf den Ärztemangel zu sprechen komme, ich habe mich natürlich auch ein bisschen informiert, vorher recherchiert, was ich sehr interessant fand, dass ich tatsächlich schon Berichte von 2002 gefunden habe, wo schon über Ärztemangel geklagt worden ist und auch gesagt worden ist, dass es natürlich immer schlimmer wird. Jetzt haben wir mittlerweile das Jahr 2020 und der Ärztemangel ist extrem. Woran liegt das? Wollen die Leute Medizin nicht mehr studieren oder haben wir wirklich das Problem, dass einfach immer mehr unsere Fachkräfte ins Ausland gehen?
Ganz einfach an der Bezahlung. Ich meine, was verdienen wir denn heute als Arzt? 2, 3, höchstens 4.000 Euro? Das schaffe ich an einem Wochenenddienst in London. Ist relativ einfach. Es ist relativ einfach. Warum haben wir in Deutschland auch unglaublich, ich sage mal, ausländische Ärzte in Krankenhäusern arbeiten? Weil keiner für diese geringen Summen, ich meine, überlegen Sie mal, Sie studieren 10 Jahre Medizin. Um überhaupt Medizin studieren zu dürfen, ist nochmal ein eigenes Thema, ja. Aber Sie brauchen ja, ich sag mal, ein 1011 Abitur, um einen direkten Platz zu bekommen. Sie gehören also schon zu dieser Art Elite, damit man Medizin studieren darf. Jetzt studieren Sie da, ich sage einfach mal, 6, 8, 10 Jahre in der Regel, und dann möchten Sie auch irgendwann mal Geld verdienen. Und wie macht man das? Indem man dann irgendwo Karriere macht, also im Krankenhaus, oder indem man sich selbstständig macht. Das ist das, was, oder eben, und das ist das, was jetzt immer mehr passiert, indem man einfach nach England oder nach Skandinavien geht oder in andere Länder, in die Schweiz oder so, und dort einfach viel, viel mehr verdient. Also ich sage einfach mal, die Ärzte bei uns in einem Krankenhaus sind absolut unterbezahlt bis zum geht nicht mehr. Es kann doch nicht sein, dass irgendjemand, der kaum irgendwo was so lange studiert, gemacht hat, dass der dann im normalen Beruf mehr verdient wie ein Arzt. Nee, das ist zuerst einmal, ist es Geld, warum ganz viele Ärzte weggehen, ja.
Und dann sind es natürlich auch klar unbezahlte Überstunden. Allein ein Assistenzarzt arbeitet mindestens ja mehr als 60 Stunden die Woche. Sind Ärzte tatsächlich in Deutschland billige Arbeitskräfte?
Ja, also wenn man jetzt mal auf Stunden umrechnet, und Sie haben die ganzen Bereitschaftsdienste noch nicht dazu gerechnet, ja, wenn man das auf Stunden rechnet, ja. Und deshalb ist natürlich auch Arzt sein, ich sage mal, für sehr viele ausländische Kräfte relativ wieder gut. Wenn ich jetzt, ich habe einen Freund in Kiew zum Beispiel, in der Ukraine, ja, oder ich habe einen Freund in Moskau. Wenn ich denke, dass die dann 300-400 Euro im Monat verdienen, ja, dann ist natürlich ein Gehalt von 2.500 unglaublich attraktiv. Und dann ist es nach Deutschland zu gehen auch wieder attraktiv. Aber für jemanden, der hier lebt, der die Preise hier in Dresden für die Miete bezahlen muss, der und so weiter, ist es natürlich wahnsinnig schwierig, in Deutschland zu arbeiten mit so einem kleinen Gehalt. Und nochmal, Ärzte sind eine Elite. Und als Elite möchte ich mehr verdienen. Also ich kann das sehr gut verstehen, dass man dann sagt, nee, ich gehöre zu einer Elite. Ich habe so viel zurückgesteckt während meines Studiums. Ich musste, schauen Sie, 6, 7, 8 Jahre studieren. Dann kommt diese lange Assistenzarztzeit. Und dann kommt doch die lange Facharztzeit dazu. Also die meisten Ärzte haben ja nicht nur 6 oder 8 Jahre. Die haben 10, 12 bis zu 15 Jahre hinter sich, bevor sie endlich mal richtig Geld verdienen. Und dann möchte ich nicht ein Gehalt von, also nach im öffentlichen Dienst bezahlt werden mit 2.000, 3.000 Euro im Monat. Ich kann das sehr gut nachvollziehen, ja.
Mhm. Wir hatten es ja schon mal so ein bisschen angesprochen. Was ist eigentlich letzten Endes die Schulmedizin und was sagen Sie so ja, zur heutigen Sicht der Schulmedizin? Gibt es da Entwicklungsbedarf?
Da gibt es natürlich einen riesen Entwicklungsbedarf. Warum? Wir haben uns leider von Pharmafirmen, sind wir mal, wir müssen das mal ganz offen ansprechen. Ich möchte jetzt nicht hier die große Kelle gegen Pharmafirmen aufmachen, ja, weil das ist ein ganz eigenes Thema. Aber wir können auch nicht dieses Thema einfach wegschmeißen, ja. Pharmafirmen kontrollieren den Medizinmarkt in Deutschland. Gemeinsam mit wem? Mit Politikern. Weil die Politiker erlassen die Gesetze. Heute ist 1. März, heute wird in Deutschland die Masernimpfpflicht eingeführt.
Richtig.
So. Führen wir diese Masernimpfpflicht ein, weil so viele Leute in Masern sterben? Sicherlich nicht, sind wir uns auch alle einig. Ja? So. Wir führen also diese Masernimpfpflicht ein. Warum? Es gibt andere Gründe, wie dass wir unbedingt unsere Kinder heilen können. Ja? Ich will gar nicht zu tief da reingehen. Geld ist einer dieser Gründe, ganz sicher. Der Hauptgrund ist Geld. Und die Pharmaindustrie beherrscht einfach den Markt. Überlegen Sie mal, wie viele Pharmareferenten es in Deutschland gibt. Ich habe einen guten Freund, der Arzt ist. Der hat mal zu mir gesagt, Lothar, weißt du eigentlich, wie schwer es ist, mehrmals im Monat Nein zu sagen, wenn dir jemand Geld schenken möchte? Es gibt in Deutschland eine Organisation, die heißt, wir bezahlen unser Essen selber. Ja? Das sind also Ärzte, die in dieser Organisation sind und sagen, wir nehmen kein Geld an, keine Bestechungsgelder. Wir haben so viele Ärzte in Deutschland, in dieser Organisation sind nur wenige 100 Ärzte in ganz Deutschland. Alle anderen nehmen gerne Gelder an oder Spenden an. Oder wir haben in Deutschland immer mehr sogenannte MVZs, also medizinische Versorgungszentren. Was vielen nicht bewusst ist, die gehören meistens nicht den Ärzten, die da arbeiten. Diese medizinischen Versorgungszentren gehören Pharmafirmen, gehören Firmen in Panama. Also Sie können heute eine Firma gründen in Panama und dann gründen Sie ein medizinisches Versorgungszentrum in Deutschland. Und was machen Sie dann? Sie schreiben Ihren Ärzten vor, welche Medikamente Sie geben können. Wir hatten letztes Jahr den großen Skandal in Hamburg, wo Krebsmedikamente teilweise falsche aus Italien und so weiter verschrieben wurden. Wer hat eigentlich diese Zentren besessen? Das waren zwei Apotheker. Diese zwei Apotheker haben nichts anderes gemacht, wie medizinisch eigene Versorgungszentren gemacht und haben natürlich ihren Ärzten vorgeschrieben, welche Medikamente sie den Krebspatienten zu geben haben. Wenn ich also heute als Krebspatient zu einem Onkologen gehe und der verschreibt mir, egal was der jetzt macht, ob das eine Chemotherapie ist oder irgendein Antikörper, dann habe ich keine Ahnung als Patient, macht er das, weil er ein guter Arzt ist? Macht er das, weil er mich so liebt? Oder macht er es, weil er abhängig ist von irgendeinem, der ihn bezahlt und vorschreibt, dass er bei dieser Erkrankung dieses Medikament geben muss? Und das ist die Problematik. Und ich sage es mal auf richtig Schwäbisch, Ärzte in diesem System sind arme Schweine. Das macht doch keinen Spaß. Sie haben doch nicht 10 Jahre studiert, um sich nachher von irgendwelchen Menschen vorschreiben zu lassen, wie sie ihre Patienten zu therapieren haben. Genau das passiert aber. Im Krankenhaus ist es das Gleiche. Die Fallpauschalen schreiben Ihnen ganz genau vor, Sie bekommen eine Patientin, sage ich mal jetzt mit Eierstockkrebs, und da steht da ganz genau drin, dass Sie, was weiß ich, Avastin gemeinsam mit dem und jenem Chemopräparat gemeinsam geben sollen und so weiter. Es gibt dann eine Leitlinie, nennt man das. Aber was sind denn Leitlinien und wer hat eigentlich diese Leitlinien erfunden? Ist da Deutschlands Intelligenz? Nein, da sitzen irgendwelche Leute in Krankenkassenverbänden und schreiben diese Leitlinien vor. Und warum machen die das? Doch nicht, weil das das Beste für den Patienten ist, weil für den Patienten brauche ich ja eine individualisierte Therapie. Nein, die Kassen möchten standardisierte Therapien haben, weil dadurch können sie ihre Budgetplanung machen. Das ist der einzigste Grund. Oder wir haben in Deutschland überall Brustkrebszentren. Jetzt, wenn Frauen Brustkrebs haben, dann denken die natürlich, oh, wir gehen in so ein Brustkrebszentrum, weil dort ist ganz viel Kompetenz. Ich kann jede Frau nur warnen, in ein Brustkrebszentrum zu gehen. Dort kriegt sie die am schlimmsten standardisierte Therapie, die man sich überhaupt in Deutschland vorstellen kann. Da ist jedes kleine Krankenhaus, das da nicht mitmacht, oder jeder Arzt, ist man besser dran. Also nochmal, die Ärzte sind in Deutschland unglaublich arm dran, weil sie müssen in einem unglaublich kranken System arbeiten. Denken Sie nur mal dran, dass ein Arzt nicht mal 30 Euro im Monat, also im Quartal, bekommt fürs Reden. Ob der eine Minute redet oder drei Stunden, er bekommt nicht mal 30 Euro. Wie wollen Sie denn da eine gute Therapie machen? Oder ein normaler AOK-Patient, der muss, ich sag mal, zwischen 2.000 und 3.000 Patienten im Quartal haben, um überhaupt seine Miete bezahlen zu können und seine Arzthelferin. Das ist doch nicht normal. Ich kann doch nicht am Tag 70 bis 100 Patienten haben, um meine Rechnungen bezahlen zu können. Also das ganze System ist falsch. Und ich muss hier mal eine Lanze für Ärzte schlagen. Ich kenne so viele Ärzte. Die meisten Ärzte, die ich persönlich kenne, die sind gut gebildet, gut erzogen, sehr human und die möchten das Beste für ihre Patienten. Aber was denen einfach nicht klar ist, in welchem System sie arbeiten und was ihnen auch nicht klar ist, wie lukrativ es ist, dass sie belogen werden. Ärzte werden an Universitäten belogen, Ärzte werden anschließend in ihren Fachzeitschriften belogen, Ärzte werden auf jedem Kongress belogen. Es ist unglaublich lukrativ, Ärzte zu belügen. Und es ist wahnsinnig schwer herauszufinden, wer einen belügt und wer nicht. Wie wollen Sie das? Wenn Sie Arzt sind und lesen das Deutsche Ärzteblatt, Sie wissen doch gar nicht, ob diese Studie wirklich gut ist oder von hinten und vorne erstunken und erlogen ist. Ja? Man kriegt es ja immer erst 10 Jahre später raus, dass diese Studie komplett gelogen war, erfunden war und so weiter. Es ist einfach wahnsinnig lukrativ, Ärzte zu belügen. Und wir brauchen hier ein komplettes Umdenken. Ein komplettes Umdenken, wenn wir die Medizin, ich sag mal, wieder human machen möchten. Ja,
ja. Sie haben es schon kurz erwähnt, alle Kongresse, Fortbildungen sind ja von der Pharmaindustrie gesponsert. Das heißt, es ist natürlich auch für Ärzte unglaublich schwer, aus diesem Hamsterrad rauszukommen, zumal sie ja von den gerade Krankenhäusern oft dazu verpflichtet werden, an diesen Kongressen teilzunehmen. Was kann man denn da konkret ändern? Wir hatten auch schon gesagt, Problematik Politik, Pharmaindustrie spendet Millionen an CDU, für die Wahlkampagnen. Kann man da nicht was machen und sagen, nein, es geht einfach nicht, dass so große Konzerne die Kampagnen von Parteien unterstützen?
Es gibt ein Problem, über das in Deutschland nicht diskutiert wird. Und das ist aber das größte und aus meiner Sicht einzigste Problem überhaupt: Parteispenden.
Ja.
Solange, es ist ja egal, ob das jetzt die Autoindustrie ist, die Energieindustrie oder die Pharmaindustrie. Solange es erlaubt ist, legal ist, Politiker zu kaufen. Ich meine, man muss immer den Wahnsinn, den wir ja jetzt in Deutschland haben. Wir haben einen ehemaligen Pharmalobbyisten als Gesundheitsminister.
Ja.
Noch kränker, ich meine, was geht noch kränker? Es geht nicht mehr kränker wie das. Das ist schon das Kränkeste, was man in der Politik überhaupt noch machen kann. Ja? So, was müsste man tun? Man muss genau das ändern. Wir brauchen Politiker, die nur Politiker sind und nicht in 20 Aufsichtsräten sitzen. Wir brauchen Politiker, die nur ein Gehalt bekommen, nämlich das vom Staat. Und wir brauchen Parteien, die keine Gelder annehmen. Solange Parteien Parteispenden annehmen, egal wie die, von privat, von Dingen, wir brauchen einfach ein komplett neues System. Solange das nicht passiert, weil alle andere Dinge, über die wir jetzt stundenlang reden könnten, wir könnten über Partei, über was Pharma-Leute in Deutschland machen, über die Masernimpfungen, was ein Gesundheitsminister machen soll oder nicht, wir können über alles reden, aber darüber steht nur ein Problem, Parteispenden. In dem Moment, wo wir das stoppen würden, würden wir stoppen, dass irgendein Politiker etwas macht, nicht weil er davon überzeugt ist, sondern weil er das Beste für Menschen möchte. Ein Jens Spahn ist ein kleines Rädchen. Der kann doch gar nicht viel. Ich weiß noch nicht mal, ich kenne Jens Spahn nicht persönlich, aber ich glaube sogar, ich bin nicht davon überzeugt, dass er unbedingt, er hat keine Kinder, aber wenn er Kinder hätte, dass er dann die unbedingt mit Masernimpfungen und mit Aluminium und Quecksilber vollpumpen wollte. Ja? Ich glaube einer Angela Merkel nicht, als sie vor 2 Jahren, als es um Glyphosat ging, ja, und das verlängert wurde in Brüssel, hat sich ja Deutschland zurückgehalten, sonst hätte man das auch in Deutschland verbieten können. Und Angela Merkel hat das getan. Ja? Ich glaube nicht, dass Frau Merkel sich zu Hause Glyphosat in Kaffee reintut. Ich glaube nicht, dass Frau Merkel ein Freund von Glyphosat ist. Aber als CDU-Vorsitzende, die ist ja, okay, jetzt nicht mehr, aber damals ja, so war, hat sie keine andere Möglichkeit, weil diese Firma der CDU zu viel Geld gibt. Es ist einfach so. Ja? Weil auch sie wird einfach gekauft. Da finde ich sogar noch die Amerikaner ehrlicher. Und das ist schon schlimm genug, wenn ich das sage, ja. So, ich finde sogar die Amerikaner ehrlicher, weil man weiß genau, wer Hillary Clinton und Donald Trump oder jetzt Sanders oder Biden jetzt im Wahlkampf nächstes Jahr, wer wem wie viel Geld gibt. Die Amerikaner veröffentlichen das alles. Bei uns werden ja nur ganz bestimmte Parteispenden und der Rest wird alles schön unter den Teppich gekehrt. Einfach hier einen Stopp machen. Man kann keine Politiker kaufen. Politiker dürfen auch nicht in irgendwelchen Aufsichtsräten von irgendwelchen Firmen sitzen. Es kann doch nicht sein, dass bei uns fast jeder zweite Politiker in irgendwelchen und nicht nur in ein, sondern in Banken sitzt, in Energiefirmen sitzt, in Autofirmen sitzt. Das kann nicht sein. Und dann sagen die anschließend, wir sind nicht beeinflussbar. Ich meine, die halten uns schon für ziemlich dumm, ehrlich gesagt. Ja. Und warum machen sie das? Weil es geht. Weil es legal ist und weil sie das machen können. Also wenn wir was ändern, müssen wir hinstehen und sagen, wir möchten keine Politiker mehr, wir wählen keinen Politiker mehr, der sich bestechen lässt. Aber wen können sie dann noch wählen? Wir haben keine mehr, die sich nicht bestechen lassen. Alle machen sie die Hände auf. Egal wie weit links, egal wie weit rechts, alle machen sie die Hände auf im Namen der Partei.
Ja, das ist das Erste. Das andere, das eben, hat man auch schon gesagt, Krankenkassen vorschreiben, wie viel Geld da rausgehen, beziehungsweise unter ja, welchen Zeitdruck Ärzte arbeiten müssen, damit sich der Patient sozusagen für die Klinik rentiert. Nimmt man nur mal eine Frau, die ihr Kind zur Welt bringen muss, müsste rein theoretisch gesehen innerhalb von 4 bis 5 Stunden ihr Kind zur Welt bringen. Alles, was über 5 Stunden geht, macht die Klinik miese. Also werden PDAs gesetzt. Das geht dann eben bis natürlich Kaiserschnitt. Werden so oder entstehen so eben auch viele unnötige Operationen oder dass man eigentlich schon viel zu schnell handelt, weil die Ärzte eben auch unter extrem Zeitdruck arbeiten. Das ist ja nicht nur, dass sie schlecht bezahlt werden oder Massenüberstunden machen, sondern dass sie genau wissen, ich muss eigentlich innerhalb, wenn jemand in die Notaufnahme reinkommt, muss derjenige eigentlich innerhalb von 3 Stunden behandelt sein. Und nach spätestens 4, 5 Stunden muss er wieder entlassen worden sein.
Also zu Krankenkassen könnte ich jetzt stundenlang reden. Ja.
Wir haben Zeit.
Ich sage mal so, vor 20 Jahren war ich noch so naiv und habe geglaubt, dass Krankenkassen zum Beispiel Geld sparen möchten, weil das verkaufen die ja immer so nach außen. Wir müssen Geld sparen oder so. Heute weiß ich ja, Krankenkassen möchten eins. Die möchten am 1. November, spätestens am 1. Dezember, möglichst 95% ihres Budgets ausgegeben haben. Und dafür tun sie alles. Krankenkassen möchten sie ja nicht selber wegsparen. Ja? Letztes Jahr haben sie wahnsinnig viel Geld verdient, haben sie unglaublich viel reingepulvert und miese gemacht. Warum machen die das denn? Damit sie dieses Jahr wieder mehr Geld fordern können. Ja, so. Also, wir brauchen ein ganz anderes System. Das Erste, was zum Beispiel wäre, wir brauchen einfach, so wie überall auf der Welt, wir haben jetzt diesen Wahnsinn, dass man, wenn ich zum Bäcker gehe, dass ich so eine Rechnung sozusagen, einen kleinen Beleg bekomme. Ja? Diesen Wahnsinn, der wird in Deutschland eingeführt. Wenn Sie zu Ihrem Arzt gehen, haben Sie keine Ahnung, was der mit der Krankenkasse abrechnet. In Frankreich ist es zum Beispiel nicht so. Da bekommen Sie vom Arzt eine schöne Rechnung, wo genau draufsteht, was der gemacht hat. Oder wussten Sie, dass sogar Krankenkassen noch nicht einmal juristisch gesehen das Recht haben, alle Sachen, die sie in Krankenhäusern bezahlen, zu kontrollieren? Die dürfen nur Stichproben machen. Die dürfen nicht 100% kontrollieren. Also wir brauchen zuerst einmal ein System, wo aufgelistet wird, was hat der Arzt eigentlich getan und abgerechnet. Das ist mal das Erste. Die meisten Patienten haben keine Ahnung, wie eigentlich eine Rechnung vom Arzt aussieht. Und dann könnte man schon mal kontrollieren, ob das überhaupt stimmt.
Kann man sich denn die Rechnung geben lassen?
Können Sie nicht? Nein. Kaum. Sie haben keine Chance. Nicht. Also, wenn Sie privatversichert sind, ja. Aber wenn Sie bei den gesetzlichen Krankenkassen sind, bekommen Sie keine Rechnung. Sie dürfen auch nicht nachfragen. Keine Chance. Überhaupt nicht. Sie haben keine Chance, das zu kontrollieren. Und die Kassen können es auch nicht kontrollieren. Und deshalb brauchen die Kassen immer mehr Budgets. Das ist denen ihr Stichwort. Die wollen Planungssicherheit haben. Die möchten einfach genau wissen, für was ich das. Aber ich kann doch nicht im Januar wissen, ob ich krank bin im Dezember. Wir brauchen einfach hier viel größere Spielräume. Oder auch dieser Wahnsinn, dass ein Arzt, wenn er, also man rechnet ja die Ärzte zusammen, das ist dann 100%, was die da haben. Wenn ein Arzt jetzt mehr darüber ist, bekommt er ja nicht mehr, wenn er mehr arbeitet, wenn er bessere Therapien macht oder erfolgreiche Therapien, bekommt er ja nicht mehr Geld. Es gibt ja viele Ärzte, ich habe selber einen Freund, der arbeitet freitags nicht mehr. Weil er sagt, warum soll ich freitags meine Praxis aufmachen? Ich bekomme, weil ich immer über die 100% bin, bekomme ich kein Geld dafür, für meine Arbeit. Das kann doch nicht sein, dass ein Arzt, der sich engagiert, der macht und der tut, dann kein Geld dafür bekommt. Viele Ärzte, die arbeiten, wenn man es mal hochrechnet, nur noch 3 Tage die Woche, weil sie sonst kein Geld mehr bekommen. Oder sie müssen unglaublich viele Patienten durchziehen. Also wir müssen einfach mal weg von die Ärzte sind schlecht oder Schulmedizin oder Alternativmedizin. Es gibt nur eine Medizin. Es gibt doch keine Alternativmedizin. Es gibt keine Schulmedizin. Es gibt eine Medizin und es gibt einen Arzt. Und wir müssen einfach weg, diese Ärzte schlecht zu machen. Das, was wirklich einfach krank ist, ist das System. Und die Kranken sind die Politiker und nicht die Ärzte. Wir schmeißen immer den Ärzten einfach die heiße Kartoffel hinein. Die Politiker, das ist das Kranke, wie man jetzt an Masernimpfungen und alles sieht. Ich glaube nicht, dass die meisten Ärzte so geil drauf sind, jetzt alle Kinder da spritzen zu müssen. Kann ich mir nicht vorstellen. Ja. Die meisten Ärzte sind da auch nicht dafür. Es gibt ganz viele Ärzte, die sich da dagegen wehren, aber die haben keine Chance, weil sich Menschen wie CDU, Jens Spahn und Co. einfach kaufen lassen können. Und es wird nicht besser in nächster Zeit. Im Moment wird Corona diskutiert. Wenn ich da sehe, welcher Wahnsinn im Moment weltweit, nicht nur deutschlandweit, weltweit mit Coronaviren gelogen wird, das geht auf keine Haut mehr, wirklich auf keine Kuhhaut, wie wir im Schwabenland sagen, auf keine Kuhhaut mehr, was da in der Welt im Moment passiert. Und auch das sind nur in Anführungsstrichen Vorbereitungen für das, was noch kommen wird. Ja. Wir wissen nicht, ob wir irgendwann mal Grippeimpfungen lassen müssen. Wir wissen nicht, so wie in Norwegen ist es ja schon passiert, was man in Deutschland im Moment auch probiert. Man versucht jetzt, das Recht auf die Gesundheit von Kindern ins Grundgesetz reinzubauen. Aber dann passiert das Gleiche wie in Norwegen. Wenn Sie Ihr Kind nicht impfen lassen, kann die Regierung Ihnen das Kind wegnehmen. Wenn Ihr Kind, was für Sie ein Zappelphilipp ist und Sie geben ihm nicht irgendwelche Medikamente da dagegen, kann die Regierung Ihnen Ihr Kind wegnehmen. Wenn Sie das und jenes nicht tun, kann die Regierung Ihnen Ihr Kind wegnehmen. Das sind alles Dinge, die im Moment bei uns auch in Deutschland schon diskutiert werden. Und das passiert eben mit solchen schlimmen Erkrankungen wie Masern, schlimme Erkrankungen wie Corona, schlimme Erkrankungen wie was weiß der ich was, um die Menschen auf solche Dinge vorzubereiten. Weil was haben die Menschen jetzt im Moment? Angst, Angst, Angst. Ja? Auf einer Seite wollen sie nicht mehr in Menschenmengen gehen, auf der anderen Seite gehen sie ins Fußballstadion. Auf einer Seite werden Messen abgesagt, auf der anderen Seite werden Tausende von Politikern, die sich treffen und so weiter. Also wir haben hier ein System, das über Angst funktioniert. Und damit macht man einfach Menschen, kann man sie kontrollieren. Ich meine, niemand macht doch eine Chemotherapie, wenn der Arzt nicht sagen würde, ja, wenn sie die nicht machen, dann. Mit diesem Satz kontrolliert ein Arzt sofort den Patienten. Und so machen es Politiker ja auch. Wenn sie jetzt nicht alle Masern geimpft werden, haben wir nächstes Jahr hier eine Pandemie, ja, und alle kleinen Kinder werden in Deutschland sterben. So ging das ja fast schon durch die Medien, so wie es jetzt gerade mit Corona durch die Medien geht. Nächstes Jahr diskutieren wir über ganz andere Dinge, ja. Aber was immer hängen bleibt, ist die Angst in den Köpfen der Menschen. Und je mehr Angst die Menschen haben, desto besser kann man sie kontrollieren. Das hat früher vor 200 Jahren funktioniert, vor 100 Jahren. Das hat die katholische Kirche bis zur Perfektion hingebracht. Das machen heute die Politiker mit uns. Und wir müssen da einfach mal unser Gehirn wieder einschalten, unsere Logik einschalten und sagen, okay, gut, lass uns doch mal Fakten anschauen. In der Onkologie ist es so, jedes Jahr wird erzählt, dass wir neue Krebstherapien haben, dass wir bessere Krebstherapien haben. Und jedes Jahr sterben mehr Leute. Also irgendwas stimmt nicht. Entweder die Zahlen vom Robert-Koch-Institut sind alle falsch, oder aber wenn die stimmen, dann lügen ja all die Studien, die behaupten, wir haben so tolle Krebstherapien. Mhm. Also eins von beidem ist einfach falsch. Also wir müssen aufhören, an den Menschen rumzudoktern, wir müssen ganze Systeme ändern. So wie die DDR sich irgendwann mal geändert hat. So müssen wir jetzt auch. Wir müssen einfach mal komplett neue Dinge, komplett neue, ganz weit denken. Nicht im Kleinen, da ein paar Prozent und da ein paar Prozent. Wir müssen ganz neue Denksysteme uns erlauben. Ja.
Die Pharmaindustrie arbeitet mit Angst, die Politik arbeitet mit Angst, aber auch die Medien arbeiten unglaublich mit Angst. Was mich tatsächlich mal interessiert, um nochmal auf diese Impfpflicht zurückzukommen. Die einen, also in den Medien liest man ja tatsächlich immer, dass es eine Impfpflicht geben muss. Das heißt, ich muss mein Kind Maserschutz impfen lassen, wenn ich es natürlich in die Schule schaffen will, wo ja auch wieder die Schulpflicht besteht. Also von daher habe ich keine andere Wahl. Allerdings, wenn man ein bisschen näher recherchiert, findet man dann doch schnell heraus, dass es eigentlich gar keine Impfpflicht ist, sondern eine Nachweispflicht, dass mein Kind immun dagegen ist. Das heißt, es sind ja eigentlich zwei verschiedene Paar Schuhe. Es geht ja gar nicht darum, das Kind unbedingt impfen zu lassen, sondern einfach einen Nachweis zu erbringen, dass mein Kind geschützt ist, also quasi immun gegen Masern ist.
Mhm. Ja, also
ich muss es doch gezwungenermaßen gar nicht impfen lassen, oder? Wenn es jetzt schon immun ist. Wenn ich jetzt immun bin als Mutter, ich kriege ein Kind, dann hat das Kind ja automatisch auch diese Antikörper. Also nicht immer.
Ja, hat es aber. Es gibt ja eine Vorschrift, wie hoch dieser Titer sein muss. Ja?
Okay.
Und der wird wieder von irgendwelchen, wem auch immer, erlassen. Und wenn dieser Titer nicht eine ganz bestimmte Menge hat, dann hat man offiziell nicht diese Pflicht. Ich meine, man muss ja nur mal anschauen, wenn es solche Masernausbrüche gibt. Ja? Es sind immer Kinder dabei, die geimpft wurden. Und nicht nur einmal, sondern auch zweimal. Weil meistens ist ja dann die Ausrede, die sind nicht zweimal geimpft worden. Ich sage mal so, wer sich heute überhaupt impfen lässt, hat einfach folgendes Problem. Er hat sich nie mit dem Thema beschäftigt und hat kein Wissen. Weil die Menschen, die sich wirklich mit dem Thema auseinandersetzen, die wirklich recherchieren, die wirklich sich mal mit dem Thema, was ist überhaupt ein Virus, wie funktioniert ein Virus und so weiter. Man sieht es ja jetzt im Coronavirus. Ja? Man überlegt gar nicht. Die erste Frage, die ich mir gestellt habe jetzt beim Coronavirus ist, was ist es eigentlich für ein Test, der da gemacht wird, der dann sagt, ob man positiv oder negativ ist? Hm. Haben die einen sogenannten separierten Virus? Haben die, taugt dieser Test was? Muss man in der PCR, wo die das dann züchten, welche Menge muss man da überhaupt züchten, damit jemand positiv ist? Und so weiter und so fort. Also das wird ja alles gar nicht gemacht. Also was hier gemacht wird, ist komplett unwissenschaftlich gearbeitet. Aber wir müssen mal zurück einfach zur Wissenschaft. Wir müssen einfach mal anschauen, welche Studien gibt es denn zum Beispiel, wo Menschen geimpft wurden, jetzt mal Masern, ja, wo Menschen gegen Masern geimpft wurden und Menschen wurden nicht gegen Masern geimpft, wie viele sind gestorben, wie viele sind erkrankt. Ich habe diese Studien gesucht, ich habe keine gefunden. Es gibt gar keine. Man geht einfach davon aus, hier gibt es etwas und das funktioniert. Es gibt gar keine saubere Studien. Das ist aber in der Onkologie genau das Gleiche. In der Onkologie macht man seit Jahren Folgendes. Man vergleicht Chemotherapie A mit Chemotherapie B. Und eins von beidem ist halt besser wie das andere. Und dann wird das vermarktet. Dann macht man da eine Marketingkampagne und sagt, dieses Medikament funktioniert. Aber man hat nicht festgestellt, ob dieses Medikament funktioniert im Vergleich zu was eigentlich? Im Vergleich zu Nichtstun? Ich bin nicht geimpft, meine Kinder sind nicht geimpft. Haben meine Kinder Masern gehabt, sind jetzt 30 und 27 Jahre alt? Nee, die hatten noch nie eine Kinderkrankheit, haben aber keine einzige Impfung in ihrem Leben mitgemacht. Ja? So. Also könnte man nicht mal alle ungeimpften Kinder mal beobachten, bis die 40 oder 50 sind, wie viel sterben da dran und so weiter. All das, diese Studien, die wir hier eigentlich brauchen, damit wir endlich mal wissenschaftlich arbeiten können, die gibt es nicht. Oder denken Sie an den Fall mit Stefan Lanka, der vor Gericht gegangen ist und hat gesagt, hier, wer mir beweisen kann, dass ein Masernvirus, dem bezahle ich 100.000 Euro. Das ging ja bis vor den Bundesgerichtshof und der Bundesgerichtshof musste anerkennen, dass es keine einzige Studie gibt, die das mit dem Masernvirus beweisen kann. Das ist aber Wissenschaft. Die 6 Studien, die damals vom Gericht dann also vorgelegt wurde, konnte das keiner beweisen. Also das Robert-Koch-Institut hat in Anführungsstrichen ihre besten Leute dahin geschickt und die konnten es nicht beweisen. Nochmal, ich gehe nicht so weit wie Stefan Lanka und sage, das gibt es nicht und es gibt keine Viren und ich weiß da ich was da alles in der Szene behauptet oder gesagt wird. So weit gehe ich gar nicht. Aber wo ich gehe ist, wir brauchen endlich wieder Wissenschaft. Wir haben den Weg der Wissenschaft in der Medizin im Grunde genommen komplett verlassen. In der Onkologie 100% verlassen. Aber auch in der Kardiologie, in vielen anderen, in der Innere, da wurden auch das verlassen, weil heute werden immer nur noch Medikamente untereinander verglichen. Es gibt keine saubere Placebo-Gruppen mehr, wo wirklich einfach angeschaut wird, wie geht es Menschen. Und was es ja gar nicht gibt, überhaupt gar nirgends, ist, dass Schulmedizin mit Alternativmedizin verglichen wird. Sie werden keine einzige Studie finden. Einfach keine. Es gibt keine. Es wird keine gemacht. Sie haben keine Chance heute an eine Universität zu gehen und zu sagen, okay, wir nehmen 200 Frauen mit Brustkrebs, die Chemotherapie kriegen. Und wir nehmen 200 Frauen mit Brustkrebs, die keine Chemotherapie kriegen und stattdessen nicht nichts machen. Das ist ja das Wichtige. Sondern stattdessen was Alternatives machen. Wie wollen Sie so eine Studie durch den deutschen Ethikrat bringen? Sie haben nicht nur in Deutschland, weltweit wird es nicht funktionieren. Und die Schulmedizin sagt dann immer zur Alternativmedizin, ja, ihr habt ja keine Studien, ihr habt ja keine saubere Zahlen. Und wenn ich sage, okay, gut, ich würde gerne saubere Zahlen kreieren, aber ihr lasst es ja gar nicht, dann machen sie, ja klar, ihr habt nichts, ja, und schimpfen dann. Also das ist auf gut Deutsch gesagt furchtbar. Was wir brauchen Grundlagenforschung, wir müssen zurück zu dem, was mal Wissenschaft war. Ich sage extra wahr, weil es gibt keine mehr. Heute gibt es nur noch patentierbare Forschungen, also wo es nur noch um Patente geht, sorry. Es geht nur noch, also Patentforschungen. Mhm. Es gibt keine Forschung mehr, also Grundlagenforschung. Egal in welchem Bereich, in der Medizin, es gibt im Grunde genommen keine Grundlagenforschung mehr. Wir haben in Deutschland ein großes Krebsforschungszentrum in Heidelberg. Die machen keine einzige Studie im Jahr Grundlage. Nicht mal eine einzige.
Ja, Forschung kostet viel Geld und dafür brauchst Sponsoren. Und die Sponsoren zahlen natürlich nur im eigenen Interesse. Ne? Und so wenn sobald natürlich Sachen geforscht werden, gerade in alternativen Dingen, wo sie sagen, da verdienen wir jetzt gar nichts ran oder ist jetzt aber blöd, wenn ihr Diabetes heilen könnt, weil wir produzieren ja oder stellen sozusagen die Medikamente dafür her, die kriegen einfach keine Gelder.
So ist es. So ist es ja. Aber
dafür, viele gehen ins Ausland, um
dafür
Forschung
zahlen
zu machen.
Wir doch Steuern, oder? Also so stelle ich mir einen Staat vor. Ich bezahle so viele Steuern jedes Jahr. Und ich möchte doch eigentlich, dass der Staat mir etwas zurückgibt. Deshalb ist ja der Sinn von Steuern. Aber nicht nur in Form von Schulen oder Straßen, sondern ich möchte doch eigentlich auch, dass der Staat zum Beispiel erforscht einfach Krankheiten. So wie das früher gemacht wurde. Ja. Ich meine, was war die führendste Institution weltweit? Charité Berlin. Die ganzen Nobelpreisträger, die aus der Charité Berlin kamen. Aus der ganzen Welt, aus Russland, aus Amerika, aus Japan, sind die Leute früher nach Berlin geflogen, weil in der Charité Berlin gab es die größten medizinischen Forscher weltweit. Warum konnten die eigentlich forschen? Wer hat eigentlich das alles bezahlt? Der Staat damals. Da gab es keine Pharmafirmen, die das gemacht haben. Erst später mit Behring und so. gab es dann Firmen, die daran interessiert waren und die haben das dann selber umgesetzt, ihre eigenen Medikamente. Aber davor, alle Grundlagenforschung ist vom Staat finanziert worden. Heute gibt es nur noch sogenannte, das ist so ein schönes Wort, drittmittelfinanzierte Studien. Was bedeutet das eigentlich? Krebsforschungszentrum Heidelberg. Da arbeiten Hunderte von Menschen, die werden gar nicht vom Staat bezahlt, sondern von Pharmafirmen. Wie kann es sein, dass in einer staatlichen Institution mehr oder ein Drittel der Leute, die dort arbeiten, im Grunde genommen drittmittelfinanziert sind? Und warum eigentlich? Das ist doch gar nicht das Interesse vom deutschen Staat, Patente zu machen. Wenn ein Patent rauskommt, ist es ja nett und gut. Aber das ist doch nicht, das sollte nicht das Interesse sein des Staates, da damit Geld zu verdienen. Das Interesse des Staates sollte sein, die Menschen gesund zu halten. Und genau das passiert nirgends mehr. Die letzten Länder, die ich kannte, waren im Grunde genommen China und Russland. Und die sind inzwischen auch im Grunde genommen kaputt gegangen. Sind kaputt gegangen. Es gibt dort auch nur noch drittmittelfinanzierte Studien. Es gibt keine Grundlagenforschung mehr. Das letzte Land, wo ich kannte, war Russland. Und das ist leider seit ein paar Jahren auch weg. Ja. Mhm. Es gibt weltweit keinen einzigen Staat, der einfach Geld nimmt und das finanziert. Und Geld ist gar kein Problem. Wir haben dieses Jahr über 70 Milliarden mehr Steuereinnahmen wie geplant. 70 Milliarden. Eine Milliarde würde reichen. Eine Milliarde, um all diese Studien zu finanzieren, würde reichen. Und ich rede noch nicht mal europaweit. Wir brauchen nicht diese Hunderte von Milliarden, die man für irgendwelche Pershing-Raketen oder irgendwas ausgibt, ja, oder für neue Waffen und für neue Energiesysteme, brauchen wir gar nicht. Wir bräuchten ehrlich gesagt in Deutschland mal 20 Wissenschaftler, denen man ein anständiges Gehalt bezahlt, da reden wir von wenigen Millionen. Wir reden noch nicht mal von Milliarden oder von dreistelligen Millionensummen. Überhaupt gar nicht. Bräuchten wir nicht. Aber keiner ist daran interessiert. Und selbst die, die sehr viel Geld ausgeben, wie Bill Gates jetzt in Afrika oder sowas, ja, die geben dann ihr Geld für was aus? Für Impfungen. Oder unsere Kirchen. Unsere Kirchen bezahlen Eli Lilly, die dann wieder, also Geld, das wir in Deutschland sammeln für Brot für die Welt, geht dann nach Afrika, dort wird das Geld verteilt und man bezahlt, kauft dann teure Medikamente von Firmen, die dann mit Kirchen zusammenarbeiten. Also wir haben inzwischen ein unglaublich krankes System und das verlange ich eigentlich von einem Staat. Wir müssen zurück zu einem Staat, der interessiert ist an seinen Bürgern. Aber sind wir mal ganz ehrlich, wir entfernen uns immer, also der Staat, auch in Deutschland sieht man das gerade in der Politik, entfernt sich immer mehr von seinen Wählern, von seinen Mitbürgern. Und immer mehr Wähler oder frühere Wähler haben ja auch keinen Bock mehr zur Wahl zu gehen. Haben einfach, wen soll man denn wählen? Das ist doch schon das nächste Problem. Also wir müssen einfach ganz anders denken. Wir müssen weg von diesem Klein-Klein und da ein bisschen und da ein bisschen. Wir müssen einfach mal ganz neu überlegen, in welcher Welt wir in 50 oder 100 Jahren leben wollen. Mhm. Das ist so das einzig Gute in Fridays for Future aus meiner Sicht, dass mal auch junge Menschen jetzt hergehen und sagen, wo wollen wir in 50 Jahren stehen? Dass sie sich ein komisches Thema rausgenommen haben, ist so ein anderes Thema. Aber ich finde es zumindest mal gut, dass jetzt auch mal junge Menschen hergehen und einfach sagen, wo wollen wir in 50 Jahren sein? Und mit den Politikern funktioniert es nicht. Hm. Ja.
Ich denke, was auch fehlt, aber was gerade bei der jungen Generation jetzt auch wieder mehr kommt, ist Eigenverantwortung. Dass immer mehr Eigenverantwortung auch dem Arzt abgegeben wird oder leider eben auch an die Politik. In Kindergärten, Schulen, dass nicht nur die Eigenverantwortung abgegeben wird, sondern auch die Eigenverantwortung für die Kinder, für die eigene Familie. Ist es wirklich so, dass die Menschen einfach irgendwie faul geworden sind, einfach auch mal darüber nachzudenken, warum bin ich krank und was kann ich für mich selber tun, um überhaupt dem Ganzen auch vorzubeugen, sich Gedanken darüber zu machen, Mensch, wie werde ich denn gesund alt?
Ja, also das ist eins meiner Lieblingsthemen, also gesund alt zu werden. Neben Krebs ist das mein Thema, über das ich mir am meisten Gedanken mache oder am meisten lese. Daher weiß ich heute, dass es zwei Menschen gibt, die 100 werden. Zwei Gruppen von Menschen. Das eine sind Zwanghafte, das kann man nicht werden, das ist man von Geburt an. Aber die zweite, deutlich größere Gruppe ist die sogenannte Laissez-faire-Gruppe. Das heißt, das sind Menschen, die kein Adrenalin verbrauchen, die also sich nicht nerven, die, wie die heutige Jugend sagen soll, würde, fuck you, ist doch mir alles scheißegal und was weiß da ich was. Was bedeutet es, wenn ich so durchs Leben gehe, ja, wenn ich einfach sagen kann, ich nerv mich nicht. Ich habe meinen Beruf, ich mache das und jenes und ich bin da damit happy. Das ist die Grundvoraussetzung, um alt zu werden. Mhm. Das sind die wirklich die Menschen, also wir reden jetzt mit alt, meine ich wirklich 100-Jährige, ja, nicht 60, 70. Ich meine wirklich die Menschen, die auch bis zum Alter gesund sind. Es gibt ja eine Medizin heute, die die Menschen einfach, ich sag mal, das Leben verlängert. Aber von dem rede ich nicht. Ich rede von den 100-Jährigen, die bis 100 im Grunde genommen eben keinen Krebs haben und keinen Herzinfarkt und keinen Schlaganfall und nichts, sondern die glücklich alt werden. Und dort ist wirklich diese Laissez-faire-Gruppe ist mit Abstand die größte Gruppe. Und diese Menschen sind einfach glückliche Menschen. Jetzt bin ich ein Freund, der sich viel Gedanken macht über gesunde Ernährung, über Entgiftung, über mentale Programme. Aber ich muss sagen, wenn Sie nicht krank werden wollen, wenn Sie gesund alt werden wollen, wenn Sie krank sind und gesund werden wollen, dann ist das Beste, glücklich zu sein. Je glücklicher Menschen sind, desto mehr können sie auch, ich sag mal, Dinge daneben tun. Es gibt zum Beispiel viele 80-Jährige, die rauchen. Hm. Die müssen eigentlich alle tot sein. Ich lebe viel auf Mallorca. Ich sehe, gerade jetzt im Winter, sehe ich ganz viele alte Menschen dort. Schweineschnitzel mit Pommes, die rauchen, die trinken viel zu viel Alkohol, die haben Übergewicht, aber sind 85 und 90 Jahre alt. Das passt eigentlich nicht zu unserem Wissen, weil wir denken irgendwie, wir müssen unglaublich gesund leben, um alt zu werden. Also die beweisen, dass es eine andere Welt gibt. Und diese Welt ist, wie ich das nenne, die Parasympathikus-Welt, die Adrenalin-Welt. Das ist die Welt, wo man kein Adrenalin verbraucht, wo man sich nicht nervt, wo man unglaublich glücklich ist. Und das ist das, wo wir als Menschen, auch als Prophylaxe gegen Krankheiten am besten tun können. Einfach ein unglaublich erfülltes, glückliches Leben. Ich hatte vor vielen Jahren einen ziemlich bekannten Heiler aus Moskau eingeladen. Arkadi Petrov ist sein Name. Und Arkadi Petrov hat mal gesagt, ach, eigentlich könnte man alle Krebskranke heilen, aber die verstehen das einfach nicht. Da habe ich gesagt, was meint er damit? Was verstehen die nicht? Er sagt, schau. Du müsstest mit deinem Tumor reden und deinem Tumor folgendes versprechen. Ab heute habe ich das geilste Leben der Welt. Ich mache nur noch Dinge, die unglaublich viel Spaß machen, die richtig toll sind. Und dann will der Tumor mit dir gemeinsam alt werden. Und dann wird der Tumor dich nicht töten, sondern wird der Tumor schön zurückgehen. Und dieses Weltbild, das er da hat, kann ich heute in meiner Arbeit wirklich nur bestätigen. Ich sehe, dass die Menschen, die wie die meisten Krebskranken niedrige Adrenalinspiegel haben, die es schaffen, sich nicht mehr zu nerven, in einer sogenannten Parasympathikus-Welt leben, also wo man sich nicht nervt, wo man kein Adrenalin verbraucht und wo man unglaublich glücklich ist. Das sind die Menschen, wo die Tumore weggehen. Das sind die Menschen, die aber auch gesund bleiben, erst gar keine Tumore bekommen. Und das ist etwas, was man meiner Meinung nach den Menschen beibringen müsste. Und was man halt in keiner Schule lernt, was man in keiner Universität lernt, ist nämlich, was muss ich tun, um glücklich zu sein? Ich werde manchmal gefragt, warum ich mir das antue, immer mit schwerkranken Menschen zu arbeiten. Ich bin dankbar diesen Menschen, weil von denen habe ich eins gelernt, was immer passiert im Leben. Und mein Leben verlief auch nicht immer schön. Ich habe schlimme Dinge in meinem Leben erlebt. Aber was ich gelernt habe von Krebskranken, ist einfach, lass dich nicht unterbuttern, lebe ein glückliches Leben und du wirst entweder wieder gesund werden oder du wirst erst gar nicht krank werden. Das ist das im Grunde genommen, was man macht. Aber unser ganzes System lebt eben vom Gegenteil, nämlich von den Kranken. Und Sie haben vorher ja auch richtig gesagt, wir sind ja nicht daran interessiert, Menschen gesund zu halten. Hm. Ich meine, was man heute an jeder Tankstelle kaufen darf, müsste zu 99% verboten werden. All die Transfettsäuren, all die Chemikalien, all diese Dinge müssten ja eigentlich alle verboten werden. Es kann nicht sein, dass der Staat sozusagen so etwas fördert, dass Menschen immer kränker werden. Kränker durch Stress, kränker durch Nahrung, kränker durch Giftstoffe. Es kann doch nicht sein, dass wir heute wissen, wie Glyphosat Menschen vergiftet. Ich sehe ja, Menschen kommen immer häufiger zu uns, die machen Schwermetalltests oder Glyphosat-Tests. Es gibt ja kaum mehr Menschen, die heute nicht vergiftet sind. Ja. Und es kann doch nicht sein, dass ein Staat an sowas interessiert ist. Also da müsste einfach mal hin. Aber hier nochmal, hier sind wir an einem großen Umdenken. Wir müssen nicht das eine verbieten oder das andere erlauben. Wir müssen mal grundsätzlich uns überlegen, was für einem Staat, auf welchem Planeten wollen wir leben? Was wollen wir Gutes tun? Wie gehen wir um? Ich meine, wir haben eine riesen CO2-Diskussion in Deutschland. Aber die Diskussion, die wir brauchen, ist eigentlich Umwelt. CO2 ist nicht unser Problem. Der Umweltschutz ist das Problem. Wie wir die Welt vergiften, wie wir die Meere vergiften, wie wir die Menschen vergiften mit der Nahrung, wie all dieser Müll erlaubt wird, das muss einfach mal angesprochen werden. Aber dazu brauchen wir ja richtige Politiker und die haben wir nicht. Und deshalb, ich will jetzt keinen Pessimismus hier verbreiten, aber ich sehe keine Chance im Moment, wie sich die Welt zu etwas Besserem hier verändern soll, solange wir dieses politische System haben. Und wenn hier in Dresden nochmal mit Kerzen auf die Straße gegangen wird, dann sollte es mal dafür sein, dass wir wirklich Politiker fordern, die für Menschen da sind. Dass wir Ärzte fordern, die für Menschen da sind. Dass wir überhaupt Menschen fordern, auch Lehrer, Pfarrer, in allen Bereichen, die für Menschen, für Humanität stehen, die da sind und nicht sozusagen ihr Geld verdienen mit kranken Dingen. Und das passiert
ja
leider.
Das sind ja nicht nur die Ärzte, ja, ne, sind ja auch die Pfleger, Physiotherapeuten, die leiden ja alle darunter. Zum Abschluss habe ich noch eine vielleicht etwas ungewöhnliche Frage, ja, aber ist es denn so gesund, immer gesund zu sein?
Nein. Es gibt heute ja schon Begriffe dafür, ja, dass also Menschen, die sich nur gesund ernähren wollen. Ich meine, wir haben in Deutschland die Veganer-Szene, ja. Mhm. Ich habe genügend Veganer-Freunde. Ich weiß nicht, ob die gesünder sind. Ich weiß es nicht. Ja, dieses Rennen nach, ich weiß nicht, der gesündeste Tee, gesündeste Ding. Nein, für mich mit Abstand das Wichtigste, um gesund zu sein, ist Glück. Wenn ich werde es jetzt nicht fördern, ja, dass Menschen rauchen, dass Menschen saufen, dass Menschen sich schlecht ernähren. Aber sie sollen lieber diese drei Dinge tun, gemeinsam mit dem Glück. Mhm. Es gibt so viele Menschen. Ein kleines Beispiel zum Schluss. Wir haben immer wieder bei uns im Zentrum Menschen, die Veganer sind, die Vegetarier sind, die auf dem Biobauernhof leben, die ganz, ganz gesund leben und trotzdem Krebs haben. Ja? Also das ist nicht die Lösung. Die Lösung ist nicht das gesunde Leben. Nochmal, ich proklamiere nicht McDonald's und Coca-Cola, nicht missverstehen. Aber Glück ist ähnlich wie in der Evolution des Überlebens der Spezies. Glück ist das wichtigste Gesetz, dem wir folgen sollten. Dann können wir auch mal Pommes frites essen, dann können wir auch mal Schweineschnitzel essen, dann können wir auch andere Dinge tun und wir werden trotzdem 100 Jahre alt. Aber ohne Glück ist alles, was wir negativ tun, 10-mal schlimmer. Also ein glücklicher Raucher kann alt werden, Helmut Schmidt, Lotti Schmidt, ja. Aber ein unglücklicher Raucher, der wird halt schon mit 70 am Bronchialkarzinom tot sein, ja. Und das kann man machen, ja. Und dann zurück zur Frage, ja, es ist teilweise schon krank, was aus gesunden Dingen gemacht wird, ja. Also man sieht es ja jetzt in ganzen veganen Diskussionen, ja. Wenn man heute kein Veganer ist, ist man fast schon ein Verbrecher. Ich übertreibe jetzt natürlich absichtlich, ja. Aber ich war schon bei vielen Diskussionen dabei, wo mir vorgeworfen wird, dass ich, was weiß ich, einmal Fleisch esse, obwohl ich fast keins esse. Aber dass ich das mache, ist man schon ein Verbrecher so ungefähr heutzutage, ja. Und auch hier bewegen wir uns eine Richtung, die nicht richtig ist. Ich bin bestimmt der Letzte, der für Massentierhaltung ist. Ich bin bestimmt der Letzte, der nicht Tiere gut behandelt sein möchte und so weiter. Aber wir müssen aufhören, Menschen irgendwas überzustülpen. Das ist die Art, gesund zu sein. Das ist die Art, wie man leben muss. Das ist die Art, wie was weiß der ich was. Das einzigste Gesetz für mich ist glücklich sein. Punkt.
Ja, ich glaube, alles, was extrem ist, kann einfach nicht gut sein. Im gesunden Maße, ja, aber sich da zu sehr in solche Dinge zu verrennen,
ja,
da fehlt dann doch ein bisschen so die Entspannung dabei. Ich danke Ihnen recht herzlich für das zweite Interview.
Bitte schön,
gerne. Und würde mich jederzeit wieder freuen.
Wunderbar, ich danke mich, dass ich hier sein durfte.
Sehr gern, danke schön.
Danke.